Am Anfang des Lukas-Evangeliums, im ersten Kapitel, wird von der Ankündigung der Geburt Jesu berichtet. Dieser Bericht schließt mit einem Satz von Maria in Vers 38, welcher der Predigttext heute ist. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Liebe Gemeinde, wir führen unser Leben in einem äußerlichen und sichtbaren Zusammenhang. Der wird bestimmt durch Aufgaben und Pflichten, durch Bedürfnisse und Rechte, die wir geltend machen. Da gibt es Freudiges zu berichten in diesem äußerlichen Zusammenhang unseres Lebens. Freudiges, das uns Erfüllung bringt, aber auch Enttäuschendes, das uns traurig macht. Da gibt es Ereignisse, die wir selbst bestimmen und verstehen können. Da gibt es aber auch Ereignisse, die uns zustoßen und die wir nicht verstehen können. Und dabei geraten wir an Grenzen. An die Grenzen unseres äußerlichen und sichtbaren Lebenszusammenhangs. Dann nämlich, wenn uns Dinge zustoßen, geschehen, die wir nicht verstehen können. Und manchmal beginnen wir dann zu fragen, warum dies mir? Es ist die Frage nach dem verborgenen Zusammenhang, in dem das Leben geschieht. Denn dies ist die andere Seite des Lebens, sein innerer, verborgener Zusammenhang. Die Unterscheidung dieser beiden Welten und die Wahrnehmung ihrer Wirklichkeiten ist für uns lebensnotwendig und unerlässlich, um das zu verstehen, was ich jetzt sagen möchte. Die eine, die äußere, sichtbare Seite unseres Lebens und die andere, die innere, die verborgene. Davon geht der Sinn des Lebens aus, den wir gelegentlich so vergeblich suchen. Dass unser Leben und das, was wir jetzt tun, Sinn habe, kommt aber nicht so einfach und unmittelbar aus der verborgenen Welt zu uns. Es ist keineswegs so, wie wir manchmal missverständlich sagen, Gott gibt meinem Leben Sinn. Sinngebung ist nicht einfach eine Tat. Sinn kann man einem Menschen in seinem Leben nicht geben, wie man ihm ein Buch gibt oder ein Stück Brot. Sinngebung ist eine Schöpfung, ist ein schöpferischer Akt. Sinngebung verwickelt unser Leben in das schöpferische Tun Gottes. Und es geschieht an der Grenze zwischen der verborgenen inneren Welt und der sichtbaren äußerlichen Welt. Darum ist es naheliegend, dass dies in der Bibel durch Begegnungen geschildert wird. Es sind immer Begegnungen an der Grenze zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, zwischen der äußerlichen, dem normalen, alltäglichen Leben und jenem inneren, ewigen, das von Gott ausgeht. Dabei sind die Engel, oder auch Engel Gottes genannt oder der Engel des Herrn genannt, Boten der verborgenen und unsichtbaren Welt. Der Mensch hingegen ist Repräsentant der äußerlichen, sichtbaren Welt. Was sich in solchen Begegnungen ereignet, ist entscheidend für den Menschen und für die sichtbare Welt und wirkt sich auf lange Sicht weltbewegend aus. Dabei ist zu beachten, dass in der Bibel die Initiative durchwegs von der verborgenen, unsichtbaren Welt ausgeht. Es ist da nicht der Mensch, der nach dem Sinn seines Lebens fragt und daraufhin von einem Engel eine Antwort bekommt. Es ist umgekehrt. Es wird so beschrieben, dass einzelne Menschen aus der verborgenen himmlischen Welt gesehen werden, beachtet werden, ausgewählt werden und in einer Begegnung mit einem Wort, einer Botschaft, Sendung und Bestimmung bekommen. Und damit ein Neues begonnen wird. Eben jener schöpferische Akt, in dem Sinn ins Leben kommt. Sinn in ein Menschenleben. Ich denke, den meisten unter uns ist die Geschichte von der Ankündigung der Geburt Jesu auch in ihren Einzelheiten bekannt, vielleicht sogar vertraut. So liegt der Gedanke nahe, dass man sagen könnte, ich bin nicht Maria. Erstens bin ich ein Mann und zweitens nicht Maria. Aber auch eine Frau könnte eben sagen, ich bin nicht so ein Typ. Ich bin kein Maria-Typ. Ich bin vielleicht eher ein Martha-Typ, was immer das heißen könnte. Aber hier geht es nicht um Typen. Und hier geht es auch nicht um Imitationen. Sondern hier geht es um eine Grundwahrheit im Leben überhaupt. Was ein Mensch erlebt, was ihm in der Bibel widerfährt, ist einmalig. Kann und soll nicht imitiert werden. Aber von dort fällt Licht auf unser Leben. Es ist also im Anschauen dieser Begebenheit schließlich zu fragen, Herr, was geschieht in mir? Es ist zu fragen, wo in meinem Leben bin ich hineingenommen in unsichtbare und verborgene Zusammenhänge? Und welcher Art sind diese? Denn eins darf man wohl mit dem Anspruch auf Allgemeingültigkeit sagen: Kein Mensch lebt nur äußerlich. Jeder hat verborgene Zusammenhänge, die sein Leben bestimmen und erfüllen, selbst dann, wenn ihm noch die verborgenen Zusammenhänge selbst verborgen wären. Und wer kennt nicht, bis in die Äußerlichkeiten hinein in seinem Leben, Begegnungen, Ereignisse dieser oder jener Art, die ihn fragend machen, die ihn stoßen, über die er stolpert und die ihn manchmal schmerzlich ahnen lassen, dass es durchaus einen verborgenen Zusammenhang seines Lebens gibt. Er sei gut oder böse. In der Bibel wird diese sichtbare Welt, dieses unser äußerliches Leben als Ziel für die Gedanken Gottes beschrieben. Da will er hin, wo wir sind. da will er handeln. Es ist in der Bibel bezeichnenderweise nicht der Mensch, der den Himmel sucht, sondern Gott, der die Erde sucht. Und auf der Erde den Menschen, der sie bewohnt. Gott selbst will in ihm wohnen. Es zieht sich durch die Bibel ein Bewusstsein, dass, so verschieden jeder Schriftsteller der Bibel sein mag, sie miteinander verbindet. Gott, der angebetet wird, als dem die Schöpfung gehört. Gott, der gelegentlich dem Menschen sagen lässt, dass ihm alles eigen ist, zu Eigentum ist, der über seine Schöpfung verfügen könnte, tut es nicht. Hält inne, ehrfurchtsvoll vor dem Menschen. Das ist uns Menschen darum nicht so sehr vertraut, weil wir befangen in vielen uns nicht bekannten Zusammenhängen rücksichtslos miteinander umgehen. Und wo wir einander brauchen können, da brauchen wir auch einander. Und wo uns etwas gehört, da verfügen wir auch darüber. Und darum begegnet uns in dem Gott der Bibel eine fremde Autorität, der wir einfach nicht glauben können, von Natur aus. Die es uns wirklich schwer macht, insbesondere in ihrer Art mit Macht umzugehen. Mit Verfügbarkeit, mit Eigentum. Obwohl der Mensch Gottes erklärtes Ziel ist, wie die Bibel es beschreibt, bleibt eben dieser Gott ehrfurchtsvoll vor dem Menschen stehen. Er will im Menschen Wohnung nehmen, nicht in der Natur. Im Menschen will er Wohnung nehmen. Sich dort Wohnung schaffen und daheim sein. Gott will in dir nach Hause kommen. Wie nun reagiert der Mensch auf diese Initiative der verborgenen Welt? Auch das beschreibt uns die Bibel, nämlich durchwegs mit Erschrecken. Jedes Mal, wenn der Mensch jener Grenze begegnet und in jener Grenze einem Ereignis begegnet, das ihn herausfordert, das ihm als Initiative der ewigen, verborgenen Welt begegnet, dann reagiert der Mensch mit Erschrecken, weil ihm zu viel Unbekanntes begegnet, Überraschendes, Unerwartetes und manchmal auch Störendes. So geht der Begegnung mit der Botschaft aus jener verborgenen Welt Gottes, die unsere Bestimmung in sich trägt, immer voraus: fürchte dich nicht. Denn der Mensch vermag sich wohl in der Furcht zu verschließen. Furcht vor Neuem, anderem, Unbekanntem und wohl auch Furcht vor der Wahrheit. Ich glaube wohl, dass wir uns von Natur aus vor der Wahrheit fürchten. Immer wieder erleben wir es, wie tief wir uns von Wahrheit bedroht fühlen. Und wie vermag das unser Leben zu ändern, wenn wir beginnen, Wahrheit zu lieben. Wahrheit willkommen zu heißen, weil uns Erlösung nur durch Wahrheit kommt. Und weil die tiefe Sinngebung des Lebens nur auf Wahrheit beruhen kann, wenn sie tragen soll. Tragen, durchtragen an der Wirklichkeit des Lebens, wie es uns begegnet. Aber wir fürchten uns immer wieder vor dem Eingriff jener verborgenen Welt in unser Leben und ziehen es gelegentlich vor, von Mächten manipuliert zu werden, die wir besser nicht kennen. Bilden uns dabei ein, wir könnten, wenn es drauf ankäme, diese Welten doch noch nach unseren Interessen umformen. Welch eine Torheit! Es sei denn, dass uns der verborgene Lebenszusammenhang des Einzelnen in seiner Lebensgeschichte aufgedeckt wird, wird der Mensch von einer Verborgenheit beherrscht, die er nicht kennt und die ihn letztlich preisgibt. Das nennt die Bibel Verlorenheit. Die Bibel deckt aber Verborgenheit auf, weil sie sie dem Menschen zumuten kann, aus der Wahrheit von Gottes Liebe. Denn im Hintergrund unseres Lebens, die letzten verborgenen Wahrheiten unseres Daseins sind nicht unsere Familiengeschichten, sondern die Schöpfung Gottes in seinem Geist. Sind jene liebevollen Gedanken Gottes an uns Menschen ausgedrückt in ganz persönlichen Zuwendungen, zugeschnitten auf jede einzelne Lebensgeschichte. Keine generalisierenden Wahrheiten, in denen der Mensch als einzigartiges Wesen unterworfen und gleichgemacht wird, sondern unvergleichlich persönlich und sehr wohl heilvoll wirkend in die schicksalshafte, familiäre Vergangenheit eines jeden. Der verborgene Zusammenhang Gottes kann nicht anders zu uns kommen, als dass er eingreift in unser sichtbares Leben. Das wissen wir wohl. Und das wünschen wir uns auch, aber gern als Zuschauer. Vielleicht so wie Jona, der sich dann zurückgezogen hat auf einen Hügel um die Stadt und gesagt hat, Gott, und nun mach mal. So kann man auch beten. Man kann auch sagen, lieber Gott, jetzt zeig deine Macht. Jetzt will ich mal sehen, ob es dich gibt und ob du zu deinem Wort stehst. Aber immer wieder überrascht Gott die Zuschauer. Es trifft nicht ein, was sie denken, aber sie werden immer wieder betroffen. Denn Gott meint die Zuschauer. Er meint den Menschen, er sucht ihn. Er will ihn schauen lassen, weg von den Ereignissen in das Herz. Gott möchte, wenn der Mensch schon schauen will, dass der Mensch in Gottes Herz schaut. Aber nun begegnet uns hier in diesem Text ein Eingriff nach Gottes Art und nicht nach unseren Vorstellungen. Der Ort von Gottes Eingriff ins Leben sind nicht die politischen, religiösen und gesellschaftlichen Zusammenhänge. Da sucht man auch in der Zeit Jesu, seiner irdischen Zeit, vergeblich danach. Gottes Eingriff ist vielmehr in Leib und Leben eines Menschen. Und das heißt nichts anderes als in Leib und Leben deines Daseins. Es ist nicht schwer, sich wunderbare Veränderungen in der Gesellschaft zu wünschen. Sei es als Zuschauer oder sei es auch als einer, der aktiv seinen Beitrag mit hinzubringt. Es ist aber eine ganz andere Sache, in gesellschaftlichen Zusammenhängen zu leben, die einem gefallen mögen oder auch nicht, als ein betroffener Mensch Gottes. Mit Leib und Leben berührt. Der Eingriff, von dem in diesem Zusammenhang die Rede ist, ist keine Operation, die wir bezeichnenderweise als Eingriff beschreiben. Es wird nicht etwas weggenommen, sondern es wird ein Neues gezeugt. Leben wird begonnen, aber verborgen im sichtbaren Leben. Es soll Bedeutung gewinnen über den betroffenen Menschen hinaus. Er ist gemeint als Träger von Größerem und nicht als Redner von Größerem. Und es sei denn, dass der Mensch Träger mit Leib und Leben von Größerem ist, ist sein Wort vom Größeren reines Wunschdenken und wird früher oder später münden in jenes Ungeduldige, Aggressive und Gewalttätige, verfügen über andere Menschen. Denn nie ist der Mensch gewalttätiger, als wenn er das Gute, das er will, nicht erreichen kann in eigener Kraft. Aber das Leben aus Gott, jener verborgene Zusammenhang der Ewigkeit mitten in unserem zeitlichen und vergänglichen Leben, kommt nicht durch unsere Tätigkeiten, kommt nicht durch unser Wünschen und Beten, sondern kommt durch unser Leib und Leben. Leben, das der Welt zugute kommt. Leben, sichtbares, vordergründiges Leben, das auf Ewigkeit bezogen ist. Aber es bedarf eines entscheidenden Aktes. Das Ewige, die Botschaft von unserer Bestimmung, bleibt ehrfurchtsvoll vor dem zeitlichen Menschen stehen. Geht nicht weiter, geht nicht weg. Begegnet und spricht und bleibt stehen. Das Wort ist gesagt, die Botschaft ist ausgerichtet. Aber es braucht noch das Wort des Menschen, der angesprochen ist. Und ohne dieses Wort geht nichts. Ohne dieses Wort des angesprochenen Menschen geschieht in der Vordergründigkeit nichts von dem Ewigen. Das Göttliche bedarf der ausdrücklichen Erlaubnis des Menschen, um in ihm zu wohnen und an ihm zu handeln. In dieser Hinsicht, glaube ich, neigen wir dazu, uns von den Vordergründigkeiten des Lebens und der Menschheitsgeschichte betrügen zu lassen. Wir möchten, dass die Dinge geschehen, mit uns auch irgendwie. Wir möchten getragen werden von einer Welle, jederzeit Ja sagen, solange es gut geht, und Nein sagen, wenn es uns nicht mehr passt. Tief in uns tragen wir immer die Reserve, man kann ja auch noch austreten. Und es stimmt, dir ist die Macht gegeben. Sei nicht so bescheiden, lieber Mitmensch. Dir ist viel Macht gegeben. Man kann aus einer Firma wieder austreten, wenn es einem nicht passt. Man kann aus einer Kirche austreten, wenn sie einem nicht passt. Man kann auch aus einer Familie wieder austreten. Jedenfalls versucht man das. Die Geschichte läuft uns aber nach. Und alles Vergangene, das in der Verborgenheit unserer schlechten Erinnerung versinkt, bestimmt unser Leben und formt Zusammenhänge, in denen wir hängen bleiben und auf einmal entdecken, wie wir uns im Kreise drehen. Wer wird uns erlösen? Wer wird uns frei sprechen? Das Wort des Evangeliums ist gesprochen. Und nun ist es an dir, dein Wort zu sprechen. Maria sagt es so: Mir geschehe nach deinem Wort. Mir geschehe nach deinem Wort. Das ist ein Ausdruck jener tiefen Übereinstimmung eines Menschen mit dem verborgenen Zusammenhang Gottes für ihn. Es lässt sich nun fragen, was das für unser Leben bedeuten könnte. Und da muss man fragen, wie du dich verstehst. Maria, eine junge Frau, versteht sich als eine Frau Gottes. Sie sagt, siehe, ich bin des Herrn Magd. Sie hat nicht gesagt, ich bin meines Mannes Magd. Oder meines Verlobten. Sie hat gesagt, siehe, ich bin des Herrn Magd. Sie hat nicht gesagt, ich bin die Magd der Gesellschaft. Sie hat nicht gesagt, ich bin die Magd der Pharisäer und Schriftgelehrten und denen ausgeliefert und die machen mit mir, was sie wollen. Sie hat gesagt, ich bin des Herrn Magd. Und das war offenbar das Geheimnis ihres Lebens. Es war ein Bewusstsein in diesem Menschen, in diesem jungen Menschen, was immer mir geschieht. Ich will dem Herrn dienen. Und dann geschah es ihr recht persönlich in Leib und Leben und wieder konnte sie nichts anderes sagen, als diese tiefe Übereinstimmung zum Ausdruck bringen. Mir geschehe nach deinem Wort. Und nicht du mögest handeln nach meinem Wort. Das Wort, um das es geht, meine Schwestern und Brüder, ist vor uns gesprochen. Dein Schrei nach Erlösung und Sinngebung im Leben und Hilfe in diesen und jenen Zusammenhängen ist immer das zweite Wort. Vor deinem Leben, vor dem ersten Schrei deines Lebens, ist ein Wort gesprochen. Aus dem verborgenen Zusammenhang der Ewigkeit. Ich kenne es nicht. Aber du sollst es erfahren. Dazu hast du Ohren bekommen und ein Herz bekommen. Hast Leib und Leben bekommen, dass du dieses Wort erfahren mögest, das vor dir und über dir gesprochen ist in den verborgenen Welten Gottes. Vielleicht fragst du manchmal, wo ist dieses Wort? Da klingen ja tausend andere in uns, an jedem Tag. Darum will dieses Wort, das über dir gesprochen ist, gefunden werden. Und wann, wirst du fragen, werde ich es finden? Ich weiß es nicht. Aber eins kannst du tun. Dort, wo du an deine Grenzen gerätst in deinem Leben und du fragst, warum geschieht mir das? Und fürchtest, dass jemand sagt, dir geschieht recht. Mögest du die Furcht davor verlieren und erkennen, dass dir der Bote Gottes begegnet und dir die Furcht aus deinem Herzen nimmt und du mögest in Übereinstimmung geraten mit dem, was jetzt geschieht. Und wenn es dir gegeben ist, zu sagen, mir geschehe nach deinem Wort. Es ist nirgends verheißen, dass ein Mensch dann keine Schmerzen mehr habe. Im Gegenteil, Maria wird sogar gesagt, dass sie eine Art von Schmerzen erleben wird, die sehr weh tut. Ein Schwert werde durch ihre Seele gehen. Und sie hat viele Enttäuschungen erlebt an dem Leben, das in ihr gezeugt wurde. In der Tat, es hat ihr Leben verwandelt. Wie manche Eltern durch das Leben ihrer Kinder verwandelt werden. Maria vielleicht noch einmal in besonderer Weise. Und in der Tat, du wirst verwandelt werden durch das Leben, das so in dein Leben kommt. An dieser Übereinstimmung, in dir Neues gezeugt wird. Du wirst dadurch verwandelt werden, aber auch durch nichts anderes. Alles andere wird dein Leben nur in die ewigen Wiederholungen hineinführen. In den großen Kreislauf des Lebens, aus dem es keinen Ausweg gibt. Aber das Neue in dir wird die Wandlung deines Lebens vollziehen. Du wirst hineingenommen in diesen Prozess, der ein Schöpfungsakt Gottes ist. Am Ende dieser Begebenheit heißt es, als Maria dieses Wort gesprochen hatte, da schied der Engel von ihr. Manche glauben, dass er jetzt bleiben müsste. Schließlich hat er ja was gebracht und das würde man sich ja nun wünschen, dass er ihr zur Seite steht. Aber das Gegenteil passiert. Wenn der Mensch diese Übereinstimmung ausgedrückt hat, dort wo das Ja gesprochen ist von Herzen, dort scheidet der Engel von uns und der Mensch bleibt in der sichtbaren Welt zurück. Das hat schon mancher erlebt, der Ja gesagt hat zu Gott. Ein paar Stunden später vielleicht oder einen Tag später war das Leben wieder so wie früher. Er war wieder so allein. Das Leben war wieder so äußerlich und so normal. Ja, der Engel schied von ihr. Damit das Neue Zeit hat, in der Verborgenheit deines Leibes Lebens zu wachsen, zu reifen und seinen Weg mit dir zu gehen. Wenn es Zeit ist, wird er dir wieder zur Seite stehen und sein Wort sprechen. Aber im Übrigen ist es Zeit für dein Leben, das Verborgene zu bewahren und im Sichtbaren zu bestehen. Amen. Gott, du unser Vater, du Verborgener, Unsichtbarer, Ewiger. Mitten in diesem sichtbaren Leben beten wir zu dir. Schließen unsere Augen und suchen die Verborgenheit. Und dort die Begegnung mit dir. Wie oft suchen wir dich so bewusst und finden dich nicht. Und es ist, als hättest du dich vor uns verschlossen. Und wie mag es dir gehen, wenn wir besetzt sind von unserem Willen, unseren Tätigkeiten und Zielen, unseren Interessen und Bedürfnissen, unseren Schmerzen und Enttäuschungen und du suchst uns zu begegnen und findest uns verschlossen. Vielleicht, Vater, lehrst du uns, dass Begegnung nicht verfügbar ist. Begegnung mit den verborgenen Zusammenhängen unseres Lebens. Nicht herbeizuzwingen ist durch unseren Willen. Auch nicht durch unsere Gebete, sondern Gnade ist, wenn es uns geschieht. Und wenn es uns geschieht, Herr, es sei in Freude oder in Leid, lehre uns zu hören, wach zu sein für die Gnade des Augenblicks, für die Gnade dieser Stunde, und der Zeit, in der du uns rufst. Wie viele deiner verborgenen Gedanken sind an unserem Leben vorübergegangen, weil wir uns preisgegeben haben all dem Vordergründigen und unseren eigenen Interessen. Und mit wie viel Geduld und unendlicher Liebe hast du uns immer wieder neu gesucht. Gott, welch eine Gnade ist es, wenn wir fragen, was uns geschieht. Es ist deine Stunde in unserem Leben. Und du wirst mit uns teilen, was deine ewigen Gedanken für uns sind. Und wir werden sie aufnehmen in unser Herz und als eine kostbare Gabe in uns bewahren. Dass diese Gabe, dieses Leben, dieses Neue seinen Weg in uns gehe, seine Kräfte entfalte, uns mit hineinnehme in jenen verborgenen Sinn, für den wir erschaffen wurden. Und uns begleite durch unser Schicksal, bis wir unser Leben vollendet haben als deine Menschen. Amen.